Audio Now.
Von Augmented Reality, das ist eben nicht die virtuelle Welt, das ist nicht VR, das ist nicht das Spielen und das Vergnügen, sondern das sind echte Wirtschaftsanwendungen, wo sie sozusagen Fehlerhäufigkeit reduzieren, Geschwindigkeit erhöhen, auch Mitarbeiterzufriedenheit deutlich erhöhen. Das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn Sie immer wieder auch einen Leitfaden haben, was Sie tun müssen. Sie können besser onboarden, Sie können besser trainieren.
Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Und ihr wisst es ja, wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und heute begrüßen wir den CEO eines Unternehmens, das, wie man so lesen kann, von Corona profitiert hat. Es geht unter anderem um das Thema Videokonferenzen, aber nicht nur. Hallo, Oliver Steil, Chef von TeamViewer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Oliver, du hast, Sie haben ein Diplom in Elektrotechnik, studiert an der Ruhr-Universität Bochum, dann Berater bei McKinsey, CEO von Debitel, später CEO des größten schweizerischen privaten Telekommunikationsunternehmens Sunrise Communications.
Genau, danach dann noch bei Permira, einem Private Equity Firma und eben CEO von TeamViewer und das jetzt seit knapp 3 Jahren. Vorher bei Telekommunikation haben wir eben schon so ein bisschen gehört, warum dann der Schritt zu TeamViewer?
Ja, ist einfach noch spannender, würde ich sagen. Telekommunikation war ja schon spannend, als ich damit begonnen habe. Da ging es damals, also die allerersten Schritte waren noch im Studium, als der Mobilfunk aufkam. da war Telekommunikation natürlich super spannend und hat sich dann auch rasant entwickelt. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Digitalisierung, Remote Working ist natürlich nochmal ein Thema mit noch viel mehr Wachstum, also insofern noch spannender. Software, Digitalisierung finde ich nochmal spannender als Telekommunikation, muss ich zugeben.
Ja, man muss ja dazu sagen, Permira hat ja damals TeamViewer, ist da eingestiegen bei TeamViewer oder hat es gekauft, glaube ich, ne? Und sie wurden quasi beordert zu TeamViewer, das Unternehmen zu führen. Was haben Sie damals vorgefunden? War das noch schwierig? Vor 3 Jahren war ja noch eine andere Zeit als jetzt, ne?
Also hinbeordert stimmt auch nicht. Also ich war sozusagen aktiv bei Permira in London und hatte da in der Rolle sozusagen war verantwortlich dafür, so für Value Creation Programme eigentlich über das gesamte Permira Portfolio zu initiieren und dann auch zu begleiten. Und ein Unternehmen, mit dem ich mehr zu tun hatte, war dann TeamViewer. Logischerweise Technologieunternehmen, deutsches Unternehmen, bot sich irgendwie an. Dabei habe ich dann TeamViewer kennengelernt, habe die Leute, die Kultur kennengelernt, das Produkt, was TeamViewer macht und war dann selber sehr begeistert davon und habe von mir aus dann entschieden, dass ich gerne TeamViewer CEO sein möchte, weil das, glaube ich, auch ganz gut passte, so von der Kultur und von dem, was wir vorhatten. Was ich vorgefunden habe, ein super Unternehmen, sonst wäre ich auch nicht gekommen. Ich glaube, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt war einfach die Notwendigkeit, ein neues Set von Wachstumsinitiativen auch aufzulegen. Da ging es dann um Globalisierung, da ging es um neue Anwendungsfälle, um das Großkundengeschäft. Das haben wir damals alles angestoßen und deshalb haben wir dann das Wachstum von TeamViewer entsprechend wieder verstärken können.
Vielleicht um alle einmal auf einen Stand zu bringen, weil wir haben ja jetzt durch Corona viel über Homeoffice, Remote Work und so weiter gesprochen und dann wurde oft Zoom genannt, Skype, Microsoft Teams. TeamViewer kennt vielleicht nicht unbedingt jeder, wenn ich das mal so sagen darf. Einmal vielleicht nochmal so sagen, was ist so TeamViewer? Was machen Sie?
Ja, gerne. Also wir haben ein Softwareprodukt, wir stellen eine Softwareplattform zur Verfügung, die Verbindung zwischen Geräten schafft. Also wir können mit unserer Software jedes Gerät, was Sie in einem Unternehmen finden, vom Telefon bis zum Industrieroboter miteinander verbinden. Jedes Gerät, was die TeamViewer Software trägt als Client, kann miteinander verbunden werden und man kann ein Gerät aus der Ferne von einem anderen Gerät aus steuern oder konfigurieren, programmieren, warten, was auch immer man tun möchte. Ist insofern nochmal schon was ganz anderes, als wenn wir jetzt über Videoconferencing oder Video-Collaboration reden. Das machen wir auch, aber das ist eigentlich nicht der Hauptteil von TeamViewer. Der Hauptteil ist tatsächlich diese Anwendungen im Geschäft, also im Unternehmensumfeld, über die IT, über das Büro hinaus in die einzelnen Bereiche von Unternehmen. Und im Wesentlichen ist der Versuch immer, ein Arbeiten aus der Ferne zu ermöglichen. Das ist jetzt natürlich, mit Corona haben wir das Homeworking, das ist auch Arbeiten aus der Ferne. Aber wir denken da viel stärker an Servicetechniker, an Vertriebsmitarbeiter, an alle möglichen anderen Aufgaben und Funktionen, die man aus einer zentralen Position heraus durchführen kann und dann eben nicht mehr die Maschine besuchen muss, nicht mehr den Aufzug anfahren muss, sondern das möglichst aus der Ferne machen kann, viel, viel effizienter, reduziert Fahrzeiten, reduziert überhaupt die Einsatzzeiten von Technikern und so weiter. Und das ist das, was Teamviewer hauptsächlich macht.
Also hauptsächlich, also aber auch den Remote-Working-Bereich inzwischen auch, also dass die Leute direkt arbeiten auf dem Rechner?
Das auch und auch schon immer. Das hängt sozusagen unmittelbar miteinander zu tun. Mhm. Wenn Sie können natürlich von zu Hause arbeiten und Videokonferenz machen oder wie wir jetzt hier eine Videokonferenz machen. Oder Sie können auf Ihren Rechner zugreifen, auf Ihren eigenen Rechner. Oder Sie können auf andere Rechner zugreifen und damit ganz andere Jobprofile sozusagen auch aus der Ferne anbieten, genau.
Oder ich kann auch auf Maschinen zugreifen. Ich hatte neulich Richtig. Mal so ein, das hatte ich schon mal hier auch erwähnt, dass ein Baggerfahrer in China von zu Hause aus seinen Bagger gesteuert hat. So.
Also das ist natürlich extreme Beispiele. Jetzt ist natürlich China auch sehr weit, aber es ist schon so, dass sie überall dort, wo sie einen Computer haben, und den haben sie natürlich mittlerweile überall, den haben sie in jedem Fahrzeug, den haben sie in jeder Maschine, in Verkaufsmaschinen, Kassensysteme und so weiter, ist ja alles letztlich betriebssystembasiert und sie können überall dort hinein sich verbinden, wenn sie das möchten, und entsprechend dann neue Geschäftsprozesse abbilden, ja.
Wenn wir da schon mal sind, dann können wir ja auch gleich über den Zug auf UbiMax mal sprechen, da geht es ja um, glaube ich, solche Anwendungen, ne?
Ja.
Industrie 4.0, also wie stark gehen Sie das Thema jetzt an? Also die Maschinen sind ja noch nicht alle digitalisiert, aber es könnte ja mal ein riesen Geschäftsfeld werden, oder?
Ja, es wird sicherlich, und wir sehen auch da jetzt sehr viel Dynamik. Also man muss natürlich schon sehen, wie so ein Maschinenpark, da haben Sie völlig recht, der wird natürlich über die Zeit erst aktualisiert. Trotzdem ist es so, dass auch Maschinen, die vor 10, 15 Jahren zum Einsatz gekommen sind, natürlich schon mit Betriebssystemen operiert haben. Das ist ja schon digital gewesen. Und was natürlich jetzt mehr und mehr kommt, ist, dass man diese Maschinen tatsächlich mit dem Unternehmensnetz verbindet, die Daten nutzt, die diese Maschinen zur Verfügung stellen und entsprechend dann auch Optimierungen laufen lassen kann. Also das ist in der Maschinenwelt schon unter dem Stichwort IoT beginnt es alles, Fahrt zu bekommen, muss man sagen. Also es ist lange schon ein Schlagwort, aber jetzt sehen wir da tatsächlich die Anwendungsfälle. Die UbiMax-Akquisition, die Sie ansprechen, die kommt von einer anderen Ecke. Die kommt nämlich daher, dass auch immer mehr Mitarbeiter, die im Fabrikationsumfeld, im Logistikumfeld, im Serviceumfeld arbeiten, dass man auch die mit IT unterstützen möchte. Also wenn Sie zum Beispiel ein Tablet bei sich haben oder ein Smartphone oder auch dann in dem sozusagen in der höchsten Stufe dann auch Glasses, also digitale Glasses, dass sie dort Software zur Verfügung stellen, um diese Mitarbeiter anzuleiten, denen Hilfestellung zu geben, Qualitätskontrollen durchzuführen, Abläufe vorzuschlagen oder Hilfestellung zu geben. Das ist sozusagen das, wo UbiMax Frontline herkommt. Und das fanden wir sehr, sehr spannend, weil das eigentlich sehr gut ergänzt die Konnektivität, die man zwischen Maschinen und Geräten hat. Jetzt hat man sozusagen dann auch noch einen Link zu dem einzelnen Mitarbeiterin, um den zu unterstützen mit Augmented Reality, und deshalb haben wir diese Akquisition gemacht. Ein sehr spannendes Feld aus unserer Sicht.
Ja, Augmented Reality finde ich auch ganz spannend, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Eine Frage noch, weil Sie gerade noch schon gesagt haben, ist, das Ganze hat mehr Dynamik bekommen. Setzen Sie das jetzt direkt in Verbindung mit Corona, und wo ist diese Dynamik? Ist die vor allem auch bei Ihren deutschen Kunden, oder ist das so ein allgemeines Phänomen, oder sind die deutschen Kunden da hinterher und holen jetzt auf, oder wie sehen Sie das?
Okay, das ist eine sehr breite Frage. Also, ich glaube, man muss natürlich schon sehen, also wir sind global tätig, insofern sehen wir natürlich die Unterschiede, die global bestehen, und natürlich ist es so, dass bei Digitalisierungs- Ökosystem, insbesondere die USA natürlich weit vorne sind, auch im asiatischen Raum, insbesondere China, gehen da massiv vorwärts und arbeiten sehr, sehr modern in der Produktion, aber auch bei Serviceprozessen, auch in der öffentlichen Verwaltung. Da sind wir natürlich in Europa nicht ganz vorne dabei. Ich würde sagen, Deutschland im guten Mittelfeld, denke ich, viele, viele sehr innovative Unternehmen. Aber in der Breite war das bis vor einigen Jahren noch nicht so ganz angekommen. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass schon vor 2-3 Jahren die Dynamik etwas zugenommen hat. Es war offenbar, dass die wirtschaftliche Entwicklung sich so etwas abflacht und das Unternehmen deshalb auch sozusagen die nächste Stufe von Verbesserungsprogrammen, Optimierungsprogrammen angehen mussten. Und da spielt Digitalisierung natürlich eine große Rolle. Also es kam schon. Aber was Corona jetzt insbesondere in Europa und insbesondere in einigen Branchen gemacht hat und auch im öffentlichen Sektor, diese unmittelbare Notwendigkeit, neue Jobprofile, also Stellen tatsächlich zu ermöglichen, diesen Menschen zu ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten, war nochmal, wie soll man sagen, ein Wake-up-Call, ja, ein Katalysator, weil es einfach eben nicht um dieses klassische Homeoffice geht, wo ein ohnehin schon Büroarbeiter dann halt aus dem Homeoffice arbeitet und im Wesentlichen einige Meetings, Telefonkonferenzen und vielleicht auch mal einfach Stillarbeit macht im Büro. Sondern jetzt ging es ja darum, möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten, von irgendwoher, ja, teilweise auch zwischen Standorten einfach. Und da muss man natürlich die Digitalisierung viel weiter denken, weil da braucht man Zugang zu Backend-Systemen, da braucht man Zugang zu Maschinen, man braucht Zugang zu Transaktionssystemen. Man muss ja seine eigentliche Arbeitsaufgabe ausführen können und nicht nur über Video mieten können sozusagen. Und das hat nochmal die Notwendigkeit gebracht und dann aber auch gezeigt, wie viel eigentlich möglich ist, wenn man das mal konsequent macht und einsetzt. Und ich denke, da sehen wir jetzt gerade, wie viel davon übrig bleiben wird, weil es einfach funktioniert.
Kann man das an einem Jobbeispiel einmal zeigen? Also, dass man das mal nicht nur jetzt sieht, der normale Arbeiter, der jetzt halt nur seinen Sitzplatz gewechselt hat von Büro zu Hause von mir aus, sondern welche Jobprofile sind da also denkbar, die wirklich dann auch trotzdem remote oder von verschiedenen Standorten arbeiten?
Naja, Sie haben natürlich schon, wenn Sie jetzt sagen, Sie arbeiten im Vertrieb oder Sie arbeiten im Service, dann haben mittlerweile die Unternehmen eigentlich den kompletten Arbeitsplatz so ausgestattet, dass sie kompletten Zugang zu den Systemen von zu Hause haben. Also sie haben nicht nur ihren persönlichen Laptop, mit dem sie arbeiten, sondern sie greifen von dort dann auch zu auf Datenbanken, Kundendatenbanken, Transaktionssysteme, sodass sie Buchung machen können, sodass sie Geschäftsvorfälle, Schadensmeldungen und solche Themen alles von zu Hause machen können. Das ist sozusagen der Teil, Sachbearbeiter. Dann haben sie natürlich das große Feld der Service-Mitarbeiter, Service-Techniker, also Techniker, die normalerweise unterwegs sind und die jetzt sehr stark sich aus der Ferne auf Geräte verbinden können und Konfigurations- und Wartungsarbeiten so gut es geht aus der Ferne machen. Sie haben das ganze Thema Beratung, Daten im Gesundheitswesen, Auslesen von Daten, Diskussion von Daten zwischen Doktor und Patient, ohne dass man sich sieht. Also das geht eigentlich quer durch die ganze Branche. Das Einzige, was natürlich immer noch sehr, sehr schwierig ist, sind Prozessindustrien, chemische Industrien, wo sie Großanlagen haben. Da wird es natürlich dann komplizierter. Oder im Produktionsumfeld. Aber da versuchen sie dann natürlich mit entsprechend weniger Mitarbeitern oder rotierend zu arbeiten. Und möglichst viel von den nicht direkt physischen Aufgaben, die am Band stattfinden, dann aus der Ferne zu machen. Und damit entzerren sie natürlich den ganzen Produktionsstandort.
Es wird ja immer häufig wurde geschrieben, Teamviewer hat es ja in Anführungsstrichen relativ einfach. Die Skalierbarkeit ist ja enorm. Ja, 95% der Rechner sind immer noch Windows-Rechner. Aber wenn ich das jetzt auf die Industrie ziehe, wird es ja dann wieder kompliziert, oder? Also da gibt es vermutlich noch keine Fernwartungsstandard. Anbindung an Maschinen und so weiter, muss man da in jedes einzelne Unternehmen rein und gucken, was ist da möglich?
Nein, man muss, natürlich muss jedes Unternehmen für sich die Potenziale der Digitalisierung dann auch sozusagen erkunden. Ja? Also man muss natürlich sehen, wie ist der Maschinenpark, wie sind die Prozesse und da muss man natürlich dann, braucht es das Unternehmens-Know-how. Also da haben Sie völlig recht, das ist keine keine Out-of-the-Box-Software-Lösung, wo sie irgendwas draufspielen und dann haben sie sozusagen magisch plötzlich Effizienzgewinne. Das passiert natürlich nicht. Also die Unternehmen müssen ihre Geschäftsprozesse verstehen. Sie haben auch recht damit, dass wenn man sich so ein, ich sag mal, Unternehmen, Industrieunternehmen, also kein IT-Software-Unternehmen, sondern ein, ich sag mal, normales Unternehmen anschaut, dann wird es natürlich, verästelt sich das natürlich etwas mehr. Sie haben unterschiedliche Betriebssysteme, sie haben neue Maschinen, alte Maschinen, sie haben ganz verschiedene Arten von Geräten, sie haben sehr wenig leistungsfähige Prozessoren, sie haben sehr leistungsfähige Computer und sie müssen sozusagen ein Bindeglied schaffen zwischen all diesen verschiedenen Geräten. Und da sind wir sehr, sehr gut und da heben wir uns ab von, ich sag mal, dem eher klassischen Softwareunternehmen, was versucht, den 80-90% Anwendungsfall abzudecken, der Standard ist, der immer gleich ist und der dadurch noch viel mehr skaliert, als wir das vielleicht tun. Aber wir haben über die Jahre halt den Weg gefunden, Gerät für Gerät, Betriebssystem für Betriebssystem uns anzuschauen, miteinander zu verbinden, zu schauen, dass die Verbindung untereinander funktioniert und man auch wirklich fernsteuern kann zwischen den Geräten. Und davon profitieren wir jetzt einfach, weil wir diese Library sozusagen über Jahre aufgebaut haben.
Und dann wird es vermutlich teuer, dass die Skalierbarkeit da nicht mehr so gut wie jetzt bei Windows 95 Rechnern oder so, oder?
Nein, das ist, die Skalierung ist bei uns schon immer noch, die ist sehr, sehr gut, ja, weil wir über die Jahre eigentlich diese Library aufgebaut haben und das jetzt natürlich in der Breite zur Anwendung kommt. Wir müssen ja jetzt, wenn wir einen weiteren Kunden, den wir gewinnen, der hat ja unterschiedliche Geschäftsprozesse, aber der hat natürlich letztendlich in gewisser Weise ähnliche Geräte wie die andere Kunden auch schon haben. Also insofern haben wir die Skalierung da schon auch sehr stark.
Ich würde gerne nochmal zu dem Augmented Reality Feld kommen, dass wenn man so auf ihre Webseite schaut, da sieht man schon so ein paar Anwendungsbeispiele. Das ist so ein bisschen was ich mir für zu Hause mal wünschen würde, wenn ich so ein technisches Problem oder so habe mit meinem Computer. Was ist da so die Idee dahinter? Weil Augmented Reality verbinden manche ja vielleicht erstmal noch mit Spielerei, Pokémon Go oder so, also mit so Spielen eher. Und es ist ja eigentlich mal ganz schön, dann die Anwendung in der Wirtschaft zu sehen oder in der Industrie.
Ja, also was die unsere Hauptstoßrichtung an der Stelle ist eigentlich genau das, was Sie beschrieben haben, ja, die Hilfestellung für irgendjemanden, der irgendein Thema hat. Und das Thema kann natürlich jetzt ganz weit gefasst sein. Also es kann jetzt sein, dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken wollen und das haben Sie jetzt das letzte Mal vor 3 Monaten gemacht und deshalb haben Sie es nicht mehr ganz präsent und idealerweise hätten Sie vielleicht einen kleinen Videoclip, den Sie sich anschauen und in dem Videoclip haben Sie entsprechende Pointer und Markierungen, die auf Ihrer Kaffeemaschine, wenn Sie Ihr Gerät davor halten, genau zeigen, wo Sie was machen müssen, damit Sie so ein How-To, so ein Step, Schritt-für-Schritt-Anleitung haben. Das ist sozusagen die, ich sag mal, die einfache Anwendung, aber wenn wir jetzt das andere Extrem nehmen, dann sind wir in der Frontline-Welt, wo Sie einen Prozess eines Mitarbeiters, der am Produktionsband Teile montiert, vielleicht in der Autoproduktion, der sozusagen ein Teil nach dem anderen greifen muss, richtig montieren muss und entsprechend auch unterstützt wird mit einem Leitfaden vor seinem Auge, was er wo nehmen muss, wie er es anbringen muss und dann gleichzeitig haben Sie dazu sozusagen einen Qualitätscheck, weil Sie natürlich durch das Scanning auch sehen, was passiert. Also Sie sehen den Arbeitsprozess. Sie können also genau nachvollziehen, ob die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge gemacht wurden. Und Sie können in das Backend zurückspielen, ob die Teile auch so verwendet wurden. Das heißt, Sie haben so einen Closed Loop eigentlich. Und da wird sehr viel passieren, weil das ist, würde ich mal sagen, von Augmented Reality, das ist eben nicht die virtuelle Welt, das ist nicht VR, das ist nicht das Spielen und das Vergnügen, sondern das sind echte Wirtschaftsanwendungen, wo sie sozusagen Fehlerhäufigkeit reduzieren, Geschwindigkeit erhöhen, auch Mitarbeiterzufriedenheit deutlich erhöhen. Das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn Sie immer wieder auch einen Leitfaden haben, was Sie tun müssen. Sie können besser onboarden, Sie können besser trainieren. Und es ist so, dass jetzt Apple, Google, Microsoft eigentlich die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Geräte, also zum macOS, iOS-Geräte, Android und dann halt auch Microsoft, HoloLens, Windows, da werden sozusagen die Fähigkeiten, die Augmented Reality-Fähigkeiten dieser Geräte immer weiter, immer erweitert. Und die nutzen wir dann eigentlich, um demjenigen, der Hilfe benötigt, entsprechende optimale Hilfe geben zu können. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Feld.
Ja, da soll ja mit 5G nochmal ein richtiger Schub kommen. Also die Frage nochmal, wann kommt denn das jetzt? Ich hätte gern so eine Brille, dass die dann mir zu Hause zeigt, wie ich meine Kaffeemaschine reparieren kann.
Ja, die können Sie kaufen. Das ist eben genau das Interessante, das ist alles schon da. Also wenn Sie jetzt heute jeden Tag gibt es neue Kunden, die zu uns kommen und genau dieses Produkt entweder mit der Brille oder mit Tablet, Smartphone tatsächlich kaufen und zum Einsatz bringen mit Augmented Reality, das passiert schon. Also da entwickelt sich das jetzt sehr rasend schnell. Also gleichzeitig werden die Fähigkeiten der Geräte immer besser. Wir waren eine der ersten, die diesen LiDAR-Scanner von Apple dann auch benutzt haben, sodass, wenn Sie Ihr Tablet auf ein Gerät richten, dann wird sofort eine 3D-Modell dieses Gerätes, also eine Parametrisierung gemacht, sodass Sie das dann auch wieder verarbeiten können. Also it's happening, ja, genau. Das ist keine Zukunftsmusik mehr.
Das heißt, Sie arbeiten da auch sehr eng mit den genannten zusammen, also ja, Apple, genau, Microsoft, ja, und so, oder wie sieht da der Austausch aus? Also es macht dann für Sie keinen Sinn zu sagen, wir versuchen selber so eine Brille zu konzipieren oder so?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind kein Hardwarehersteller und es geht eigentlich immer darum, dass wir einen Arbeitsprozess modellieren und abbilden, dass wir Augmented Reality nutzen, dass wir natürlich in gewisser Weise, das ist ja unser Geschäft, irgendetwas miteinander verbinden. In dem Fall dann häufig Experte mit Techniker vor Ort oder Mitarbeiter mit dem Backend-System. Also irgendwo findet eine Verbindung statt. Und wir arbeiten sehr eng mit den Hardware-Herstellern, nutzen die Fähigkeiten der Hardware und bauen daraus sozusagen dann einen Use Case. Und dann kommt der Kunde dazu und nutzt es in seiner eigenen Umgebung. Ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob Sie ein Röntgengerät reparieren möchten oder warten möchten und entsprechend diese Daten dann auch haben müssen, zur Verfügung haben müssen, oder ob Sie einen Logistikprozess abbilden müssen, wo ein Mitarbeiter im Lager sozusagen Pakete packt. Das ist natürlich was völlig anderes. Beides ist aber Augmented Reality und beides basiert in irgendeiner Form auf einer Art, also mit einer Datenbrille oder funktioniert mit einem Tablet.
Bleiben wir nochmal im Haushaltsbereich. Wie schwierig wird das denn? Im Industriebereich kann ich mir das vorstellen. Im Haushaltsbereich so viele Hersteller, jeder macht eine andere Kaffeemaschine, wenn wir dabei mal bleiben. Aber alles ist digital ja schon hergestellt. Es gibt die 3D-Modelle wahrscheinlich. Also müsste da nicht so eine Art Normierung auch geben für Anwendungsfälle, dass Unternehmen wie TeamViewer es einfacher haben, dafür Anwendungen zu bauen?
Nein, ich glaube, dass die Intelligenz wird in der Erkennung liegen. Und das sehen wir jetzt ja auch. Also natürlich haben wir da einen wahnsinnigen Vorteil dadurch, wie Sie sagen, es gibt von allen Produkten digitale Modelle. Also die allermeisten Produkte, über die wir dann reden, sind ja in irgendeiner digitalen Welt designt worden. Da gibt es CAD-Modelle von. Und es geht eigentlich darum, dass man dann durch eine sehr, sehr gute Kameraoptik, die diese Geräte mittlerweile alle haben, die Geräte erkennt und sozusagen zugreifen kann dann durch cleveres Partnering, das muss man natürlich machen, zugreifen kann auf die entsprechend dahinterliegenden Informationen und die abrufen kann und die dann verarbeitet, sodass man diese Hilfestellung dann entsprechend gut leisten kann. Und da sind wir jetzt gerade massiv dran. Und das funktioniert auch sehr gut, weil eben so viel schon verfügbar ist und weil es im Interesse eigentlich aller Beteiligten ist, sicherzustellen, dass Kunden, die zu Hause mit einem Produkt arbeiten, eine perfekte User Experience haben, wie man so schön sagt.
Welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz, um die Prozesse zu verbessern?
Kommt immer mehr ins Spiel dabei, weil sie irgendwo an der Stelle immer die Aufgabe haben, eine Umgebung zu erkennen und auszuwerten. Und da ist natürlich KI sehr, sehr leistungsfähig. Und dann kommt man eben genau, dann braucht man eben nicht immer diese absolute Standardisierung, von der Sie gerade gesprochen haben, sondern es genügt dann, eine Situation zu erkennen und durch Algorithmen, die gelernt haben, verschiedene Situationen zu sehen, haben wir natürlich eine unglaubliche Wiederholung, wenn man jetzt weltweit über einzelne Geräte nachdenkt. Wenn man das ordentlich zusammenführen kann, dann kann man daraus natürlich sehr gute Use Cases machen. Also wenn Sie dann in der Software, beispielsweise nehmen wir das Beispiel Kaffeemaschine, Entkalkung, wenn der Case dann sehr häufig auftritt, immer wieder wird das Gerät gescannt, immer wieder beschäftigt sich jemand damit, da haben Sie natürlich unglaubliches Lernpotenzial, um den Algorithmus und dann auch die Darstellung der Hilfestellung zu verbessern.
Mhm. Ich würde noch mal kurz ein bisschen zum Unternehmen. Ich habe letztens gelesen, ein Kollege vom Plato Verlag hat gesagt, TeamViewer ist für ihn ein verkanntes Einhorn und Einhörner haben wir in Deutschland bekanntermaßen nicht sehr viele, weshalb wir sie eigentlich hegen und pflegen sollten. Sehen Sie es auch so? Ist Team Björn verkanntes Einhorn, sozusagen Hidden Champion der Neuzeit?
Ja, ich weiß nicht, wie hidden wir jetzt sind. Ja, wir sind jetzt eins der, also es war vielleicht vor 2 Jahren, würde ich sagen, war das wahrscheinlich noch der Fall. Jetzt sind wir im MDAX seit ziemlich genau einem Jahr. Haben ja auch signifikante Bewertung. Also insofern jetzt in der Branche nicht mehr hidden. Ja. Aber natürlich, ja, gibt es noch genügend Leute, die TeamViewer nicht kennen. Also insofern stimmt das natürlich, wenn man jetzt, je nachdem, mit wem man redet, kann es auch sein, dass TeamViewer vielleicht sogar bekannt ist, aber nicht klar ist, dass es ein deutsches Unternehmen ist, weil es halt irgendwie amerikanischer klingt. Da ist vielleicht noch ein Weg zu gehen, aber es hat sich schon signifikant etwas entwickelt in den letzten 2 Jahren. Das war schon eine ziemliche Reise.
Ja, Hegen und Pflegen hat er ja auch gesagt, jetzt sind sie an der Börse, kriegen theoretisch also da Geld, aber trotz alledem bräuchten sie mehr Unterstützung, Infrastruktur oder andere Maßnahmen der Regierung, die TeamViewer noch unterstützen würden?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir haben ein sehr klares Modell, sehr, sehr gute Produkte, haben globale Präsenz. Das ist ja auch klar, wir haben unser Headquarter hier in Deutschland, in Göppingen, aber natürlich sind wir global aktiv und sind da sehr erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass wir da Unterstützung benötigen. Wir machen das schon ganz gut so.
Jetzt Frage?
Ja.
Oder?
Ja. Doch, die letzte Frage kann man ganz gut verbinden mit dem, Sie haben es eigentlich eben schon mal kurz zusammengefasst, aber trotzdem dann nochmal die Frage, wenn es jetzt um Digitalisierung in Deutschland geht, wie ist Deutschland da Ihrer Meinung nach aufgestellt, wenn man das jetzt, Sie sind ja jetzt international unterwegs, schauen Sie da sorgenvoll in die Zukunft oder sind Sie da optimistisch?
Da bin ich optimistisch, sehr optimistisch. Also ich glaube, dass wir da jetzt gerade in den letzten 2, 3 Jahren wirklich deutlich Bewegung gesehen haben. Jetzt haben wir noch Corona dieses Jahr gehabt. Das hat nochmal diesen beschleunigenden Effekt gehabt. Ich glaube, das hat auch nochmal in der Verwaltung, im öffentlichen Sektor nochmal sehr, sehr stark für Bewusstsein gesorgt, was alles passieren muss oder kann, auch im Bildungssystem letztlich. Auch da kam das Thema ja sehr, sehr vermehrt hoch. Und ich glaube, das wird auch nochmal helfen, da Geschwindigkeit reinzubringen. Die Unternehmen sind ohnehin sehr, sehr innovativ und haben jetzt auch nochmal erkannt, wie viel möglich ist. Insofern mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Natürlich ist es so, die Entwicklung muss jetzt weitergehen. Infrastruktur-Rollout, 5G, haben Sie erwähnt, ist sicher, wird nochmal helfen, dass man einfach noch bessere Connectivity hat. Und ansonsten, der Mindset muss einfach stimmen. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Sind nicht so aggressiv wie China und nicht so aggressiv wie USA, aber ich denke, wir kommen da in die richtige Richtung.
Wenn man es als Schulnote?
Ja, genau.
Wenn man es als Schulnote ausdrücken würde?
Sehr gut bis ungenügend. Im Vergleich, bitte? Im internationalen. Sehr gut bis ungenügend im internationalen Vergleich.
Ja, ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo bei einer 2- oder so gerade. Aber auf dem deutlichen Weg nach oben, würde ich sagen.
Das klingt schön. Doch ganz gut. Oliver Stahl, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Audio Now.